1. Korinther 2, Vers 1 bis 12. Lesen Sie das Wort Gottes mit. Am Ende unseres Lebens, wenn wir einmal vor Gott stehen, wird eine Sünde uns vor allem anderen beschweren, dass wir sein Wort so wenig geehrt und geachtet haben. Dass um uns her Bibelkritik ist und eine zerfledderte Bibel, das ist schrecklich, aber dass wir das Wort Gottes immer noch so auf der Seite liegen lassen können, das beschwert uns. Auch ich, liebe Brüder, da ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch zu verkünden die göttliche Predigt, denn ich hielt nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch als allein Jesus Christus, und zwar den Gekreuzigten. Auch war ich bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern, und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, auf dass euer Glaube bestehe nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen, nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, welche vergehen, sondern wir reden von der heimlichen, verborgenen Weisheit Gottes, welche Gott verordnet hat vor der Zeit der Welt zu unserer Herrlichkeit, welche keiner von den Herrschenden dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist, so weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Herr, wir brauchen jetzt nur deinen Geist, sonst nichts. Amen. Liebe Gemeinde, jetzt einmal muss ich auch vom Predigtamt reden. Und ich tue das, weil jeder von Ihnen das Amt hat, das Wort von Jesus weiterzusagen. Dass wir uns immer davor drücken, ich kann mich heute Morgen nicht drücken, aber dass wir uns draußen drücken, Sie und ich, das ist nicht eine Frage unserer Begabung, sondern das liegt ausschließlich daran, dass wir nicht verstanden haben, was eigentlich geschieht, wenn wir von Jesus, dem Herrn, reden. Und wenn ich heute von Predigt rede, dann meine ich Ihr Zeugnis, Ihr Weitersagen, Ihr Bekennen und Ihr Rufen. Die Predigt ist der Lebensnerv evangelischer Kirche. Und wo die Predigt Menschen nicht mehr trifft, da stirbt der Glaube von Menschen ab und da stirbt Gemeinde ab. Das ist das letzte Alarmsignal einer untergehenden Christenheit, wenn Menschen sagen, da wird zwar eine Predigt gehalten, aber sie geht über unsere Köpfe weg. Alle anderen Gefahren, die der Kirche drohen können, sind mir demgegenüber harmlos. Keine noch so brutale Christenverfolgung ist so gefährlich. Nicht das Aufhören jeder Finanzmittel ist so gefährlich wie das, wenn die Predigt das Wort nicht mehr Menschen trifft und in Beschlag nimmt. Die großen Erweckungen der Christenheit wurden durch die Predigt gewirkt. Sagen Sie früher, heute nicht anders. Es gibt keine Erweckung, die anders entstanden ist, als durch Menschen, die geredet haben. Ob es Laien oder Theologen waren oder wer es war. Es war das Wort, das gesprochen hat. Tag führte mich mein Begleiter in die Bethlehemskapelle, die man ja erst vor kurzer Zeit entdeckt und restauriert hat. Und ich war überrascht, als er mir nochmal die ganze Geschichte von Jan Hus erzählte. Da ist nur so eine kleine Kanzel an der Wand. Es stehen keine Bänke in der Kirche. Es waren wohl auch nie welche drin. Hier hat Jan Hus das Lukas-Evangelium ausgelegt. Er war nichts weiter als ein Prediger des Wortes Gottes. Das stimmt nicht, dass er politisiert habe und böhmische Nationalpolitik getrieben hat. Er hat das Lukas-Evangelium ausgelegt. Er hat zu einer Kirche gesprochen, dass man das Schwert nicht nehmen kann. Er hat von der Armut der Christen gesprochen und von dem Verzicht auf Güter und von dem Segen, der auf einem Leben liegt, wenn man mit Jesus ganze Nachfolge macht und diesen Weg geht. Und das hat solch eine Bewegung gegeben, die das ganze Reich damals erschüttert hat, und der Kaiser konnte nur mit einem ausdrücklichen Wortbruch diesen Prediger des Evangeliums in Konstanz verbrennen und diese Stimme dadurch zum Schweigen bringen. Anders konnte er das lebendige Wort Gottes nicht dämpfen. Oder wir denken an den Mann, der unserer Kirche den Namen gegeben hat, Ludwig Hofacker. 2 Jahre, unterbrochen von Krankenzeit, war er in diesem Dörflein Rielingshausen draußen als Prediger. Schauen Sie sich doch die Kirche an. Ist denn das möglich, dass dort sich dieses ereignet hat? Eine Bewegung, unter deren Auswirkungen wir nach 150 Jahren immer noch stehen in Württemberg. Dass wir sagen, wir haben in Württemberg ein anderes geistliches Leben als in Schleswig-Holstein. Weil ein Ludwig Hofacker im Namen Gottes reden durfte, ein gebrochener, schwacher Mann. Ich habe jetzt so Angst, dass ich mit meinem Reden und mit all meinem Predigen nur eine klingende Schelle und ein tönerndes Erz sein könnte. Und es ist so schwer, dann über das eigene Amt zu reden, aber Sie haben dieses Amt nicht weniger. Ich möchte heute meine Predigt überschreiben, wie unser Reden von Gott durchschlagend wird. Das interessiert jetzt jeden, nicht? Wie macht man das, dass es ankommt? Wie macht man das, dass es durchschlägt? Erstens, es muss in der offenkundigen Schwäche gepredigt werden. Ja, das ist jetzt etwas, was einem schon gleich nicht einleuchtet. Paulus erinnert noch einmal an seine erste Arbeit als Apostel und Missionar in Korinth. Ich kann Ihnen jetzt nicht Apostelgeschichte 18 auslegen, aber da steht es zwischen den Zeilen, wie Paulus in Korinth gepredigt hat als einer, der wahrscheinlich nahe dran war, sein Amt aufzustecken und nur durch Brüder noch einmal dahin geführt wurde, Paulus, wir müssen dieses Wort von Jesus weitersagen. Die Gemeinschaft kann angefochtene, müde Leute wieder auffrischen. Das stimmt nicht, dass man allein Christ sein kann. Das hat nicht mal Paulus fertiggebracht. Wie hat er seine Brüder gebraucht an der Seite? Und dann sagt er, wie ich denn dieses furchtbare Milieu der Hafenstadt Korinth hineinkam, in ihre Gleichgültigkeit und Frivolität und in ihren Aberglauben. Ich habe gepredigt, nicht, ich habe keine großen Gedankengänge entfaltet, ich habe nicht die Weltgeschichte und die Philosophiegeschichte aufgearbeitet. Ich war körperlich angeschlagen und schwach, ich konnte kaum auf der Stelle stehen, so war ich krank. Und in dieser Schwachheit habe ich schlicht das gesagt, was ich sagen musste, was ich wusste in meinem Glauben. Ich kam nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch zu verkünden, die göttliche Predigt. Ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Paulus sieht das als eine Gefahr an, dass man seine Schwäche verdecken will. Wissen Sie, dass das die Not aller Prediger ist, dass sie von einer Gemeinde gezwungen werden zu machen, als könnten sie es. Als seien sie die galanten Kanzelredner. Als hätten sie das so irgendwie und bringen das. Und deshalb sagen sie, ich kann es nicht. Warum meinen sie, der andere könnte es? Was wir können, ist mit der Treue Gottes rechnen und stachsend die großen Taten Gottes nachzubuchstabieren und sie zu unterschreiben und sagen, ich kann es bestätigen mit meinem Leben. Das ist so, das ist so. Was wollen Sie denn mehr sagen zum Evangelium? Man macht heute immer wieder so, als sei dieses Problem, wie man einem Menschen der modernen Zeit kommen könnte mit der Botschaft des Evangeliums, als sei das ein Problem des Intellekts, des Verstehens. Und wir wissen, dass die Theologie sich ja direkt in dieses Problem festgerannt hat, in das Problem der, Fachwort gesprochen, Hermeneutik. Wie kann man das einem Menschen bieten? Wie kann man das anbringen, dass das schlägt, dass es durchschlägt, dass es ihn erreicht, dass es ihn trifft? Und dann spricht Paulus davon und sagt, das ist nicht ein Problem, das ihr im 20. Jahrhundert habt. Wie ich nach Korinth kam, war das Problem fast noch krasser auf dem Tisch. Und wenn Sie heute irgendwo in ein Missionsgebiet kommen, ist dieses Problem viel krasser da. Da können Sie jahrelang predigen und nicht einer kommt zum Glauben. Wie mache ich das? Wie mache ich das, dass einer plötzlich, und jetzt denken Sie an Ihre Kinder, an Ihre Freunde oder denen, denen Sie das Evangelium bringen wollen, wie mache ich das, dass der glauben kann? Ich wollte auf den Knopf drücken können und dann versteht er, dann sieht er das, was mir eines Tages auch aufging und ich kann das nicht. Wir können unseren Freunden viel Liebes und auch Leid zufügen, aber wir können das nicht machen. Wir können Glauben nicht machen. Ach, ich kriege manchmal auch solche unglücklichen Telefonanrufe, dass jemand sagt, gehen Sie doch mal dahin und sprechen Sie mit dem. Ich sage, ja, wie soll ich das machen? Ja, Sie können das sicher besser als ich. Sie haben eine nette Idee. Meinen Sie, das hat einer so im Griff, der redet so und dann kommt es an. Paulus sagt, das ist zu allen Zeiten das Problem gewesen. Wir können das nicht machen, weil das Wort, das wir verkündigen, das Evangelium, dem normalen Menschen einfach nicht entspricht. Das widerspricht seinem ganzen Denken, das kann man nicht verstehen. Wenn ich hier in der Predigt moralische Forderungen verkündigen müsste, die können wir verstehen. Selbst wenn ich einem Menschen, wenn ich Menschen Gesetze auflegen müsste, wie man lebt und wie man sich mäßigen sollte und wie man arm sein soll und verzichten soll, verstehen wir alles. Aber die Botschaft des sterbenden und gekreuzigten Jesus, wer will das verstehen? Und Paulus sagt, meine Predigt hat bewusst dies nicht überdeckt. Es ist merkwürdig, dass die großen Erweckungsprediger nie einen Hehl daraus gemacht haben in ihren großen Veranstaltungen, dass sie den Menschen gesagt haben, das ist nicht ein Problem der schönen Sprache und des Wollens, sondern Gott muss dir die Widerstände wegräumen, wenn du glauben willst. Und dass wir uns jeden Sonntag 20 Minuten vor dem Gottesdienst, es sind nur immer ein paar, die kommen, ich danke denen, die kommen, dass wir dort zu Gott rufen und sagen, Herr, du musst heute reden. Du musst reden, sonst war alles umsonst. Das ist das Entscheidende einer Predigt, dass Gott redet. Das kann ein Prediger nicht machen, Kirche zu Kirche wandern. Das ist die Frage, ob Gott redet zu uns durch seinen Geist. Und wir können nur einen Hilfsdienst tun. Wir können auch in einer Predigt nur den Finger ausstrecken und sagen, da müsst ihr suchen, da müsst ihr bohren. Und wenn einer kommt und sagt, ich kann nicht glauben, dann kann ihm sagen, da musst du suchen und Gott bitten, dass er dir den Blick gibt und das Verständnis gibt für seine Botschaft. Und wenn Sie einem anderen das Evangelium bezeugen wollen, was möchten Sie tun? Sie können für ihn beten. Sie können ihr Zeugnis sagen und der andere kann lachen. Sie reden von der Vergebung der Sünden, der lacht und sagt, was ist das für ein altmodisches Wort? Und plötzlich ist es für einen Menschen kein altmodisches Wort mehr, sondern es erschrickt einer. Und er sagt, wie kriege ich Frieden mit Gott? Das ist nicht ein Problem der Sprache, das ist ein Problem der Augen, dass einer sein Leben und die Wirklichkeit Gottes erkennt. Es muss in der offenkundigen Schwäche gepredigt werden. Und Paulus hat Angst davor, dass man mit schönen und guten Worten das entscheidende Problem zuschmiert und die Not der Gemeinde heute zudeckt. Es kann ein schlichtes Zeugnis sein, es kann ein stachsendes Zeugnis sein, es hängt am Geist Gottes. Das Zweite, wir dürfen vor dem Schwierigen nicht ausweichen. Ich gliedere es, damit wir unsere Gedanken besser ordnen können. Damit auch meine Gedanken nicht kreuzweise durcheinander gehen. Wir dürfen vor dem Schwierigen nicht ausweichen. Sehen Sie, jetzt wollte ich Ihnen ein paar Themen nennen, über die ich heute predigen könnte. Das wird Sie alle ansprechen. Über den Religionskrieg in Nordirland reden. Würde jeder verstehen, wäre interessant. Ich könnte über die Weltkirchenkonferenz von Nairobi und den Unterschied zur Weltkirchenkonferenz von Bangkok sprechen. Wäre interessant. Ich könnte über die Probleme der heutigen Mission reden. Wäre interessant, würden wir alle verstehen. Über die modernen Wirtschaftssorgen, die wir haben, über die Parteiprobleme in Niedersachsen. Könnte ich reden, wird jeder verstehen, wir sagen, war eine interessante Predigt. Ich könnte gegen die Reichen und gegen die Armen schimpfen und gegen die Revolutionäre und gegen die Kriminellen. Wird jeder verstehen, wäre eine interessante Predigt. Ich könnte von Kirchensteuern, von Theologenausbildung reden. Wundern Sie sich nicht, wo Sie Gespräche führen mit Ihren Freunden in der Wohnung. Über die Themen können Sie alle reden, da ist nichts los. Da können Sie Meinungsverschiedenheiten haben, Sie meinen, Sie hätten religiös gesprochen, weil Sie vom Pfarrer gesprochen haben. Und von der Kirche, das hat nichts damit zu tun. Paulus sagt, ich möchte von Schwierigem reden. Das Entscheidende, wo die Predigt an ihren kritischen Punkt kommt, wenn sie von dem redet, was der Mensch nicht verstehen kann. Nämlich vom Evangelium Gottes. Ich will nur reden von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Ja, warum muss er immer auf dieses Thema kommen? Es gibt doch noch viele Themen in der Bibel. Nein, das ist doch Höhepunkt des Redens Gottes in dieser Welt. Und das ist doch Höhe und Gipfelpunkt einer jeden Predigt. Und den kann man nicht verstehen. Das ist nicht Menschenweisheit. Und das ist nicht mit schönen Worten zu erklären. Das ist für jeden Menschen etwas, wo er nicht sagt, ich kann damit nichts anfangen. Das ist mir recht. Warum hängt er das mitten rein? Das ist nett, aber was fange ich damit an? Paulus sagt, ich will von den anderen Themen deshalb nicht reden, weil das vergehende Dinge sind. Die Herren dieser Welt vergehen. Und wenn unser Glaube nur auf Menschenweisheit beruht, dann ruht ihr Glaube auf den schönen Worten eines Predigers und wenn er stirbt, ist ihr Glaube hin. Worauf ruht ihr Glaube? Auf der Kraft Gottes? Und deshalb muss das Wunder sich in einem Leben ereignen, dass ein Mensch durch ein Wunder Gottes sehend wird und versteht. Und wir wollen in einer Gemeinde nicht zufrieden sein, dass wir sagen, da sind Leute in den Gottesdienst gekommen, ist doch ganz nett. Wir wollen drum ringen und beten, ob Menschen, die neben uns sitzen, Sehende werden und das Schwierige des Evangeliums verstehen. Jesus Christus, den Gekreuzigten. Paulus war selbst einer, der sich dagegen aufgelehnt hat und der Christen sogar verfolgt hat. Und dem urplötzlich vor Damaskus ein Licht aufging. Und dann verstand er, Jesus lebt. Und ein Christenleben fängt da an, wo einer versteht, dieser Jesus, der ist da, hier im Raum. Mit dem kann ich leben, das ist eine Person. Der kennt mich, der weiß um mich. Und dessen wichtigste Sache war, meine Sünden zu vergeben. Ich wusste gar nicht, dass ich Sünden habe. Ich habe gemeint, ich hätte nur Fehler. Und dann auf einmal verstehe ich das und lass mir es von ihm zeigen, was er tut an mir. Und mir fällt es wie Schuppen von den Augen. Und der andere sagt, ich kann nur das glauben, was ich betasten kann und was ich anfassen kann. Nein. Ob ich einmal in die vollkommene Weisheit Gottes Einblick bekomme und in seine Wirklichkeit. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist eine Torheit. Da steht zwei Verse dahinter, hinter unserem Predigtext. Ein Mensch, der mit seinem großen Verstand, und ich bewundere diese Leute, die ganzen Geheimnisse der modernen Wissenschaft ausleuchten kann, der verstehen kann, der schwierige Probleme erfassen kann, der steht vor diesem Problem so da wie ein schlichter Volksschüler und kommt kein Stück weiter. Er steht sogar genauso da wie ein behinderter Mensch, der nicht mal eine Schule besuchen kann. Weil das mit dem natürlichen Denken und Verstand nichts zu tun hat. Und nun sagt einer, ich mache den Verstand mies. Ich mache das Denken und die Wissenschaft schlecht. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch eine Gabe Gottes, der Verstand und das Denken. Und wir freuen uns, was man mit einem Menschenverstand alles entdecken und finden kann. Aber Paulus ist Seelsorger. Er wertet nicht ab, sondern sagt, man muss die Grenze des menschlichen Denkens genau kennen. Ich kann mit meinem menschlichen Gehirn große Errungenschaften finden und entdecken. Aber eins kann ich nicht. Ich kann mit meinem menschlichen Denken nicht ein Sehender für die Dinge Gottes werden. Und das kann nur durch dieses Wunder geschehen, der seinen Geist gibt. Und darauf ruht der Glaube. Noch auf die Gefahr hin, dass Sie meinen, Sie könnten nur passiv sein, stimmt ja genau nicht. Aber sage ich das. Vielleicht merken Sie, warum wir beten müssen und warum wir ringen müssen und wo unsere Gespräche gipfeln müssen, wo einer sagt, ich kann nicht glauben. Dieser Gott hat seinen Geist verheißen, denen, die darum bitten. Und hat davon gesprochen, dass wenn die Babys im Kinderwagen ihre Kindernahrung wollen, dass der Vater auch kein Gift denen gibt. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben? Aber wir meinen ja nur, die Predigerpersonen müssen ausgewechselt werden und sie müssen ein bisschen anders predigen. Und merken gar nicht, dass es darauf ankommt, dass der Prediger schlichter predigen muss und dass die Gemeinde ringen muss, dass das Zeugnis des Geistes Gottes uns trifft. Das ist sicher das Schlimmste, wenn wir heute nicht dem Stirnrunzeln und auch der Kritik der Weltweisen nicht fröhlich ins Gesicht lachen können. Wenn uns das wehtut, wenn einer meint, unsere Gottesdienste würden sich nicht mit allen Problemen der Weltgeschichte befassen. Darum geht's nicht. Es hat ein Matthias Claudius, der zu den großen Gelehrten seiner Zeit gehörte, der damals ein Mann der Literatur und Philosophie war, dieses Lied in der Schlichtheit gedichtet. Wir suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Weil in dieser Richtung nicht die Lösung unserer Fragen liegt, sondern wo ganz anders. Die größten Geistesblitze sind nur ein Schatten vor dem Geist Gottes. Und deshalb hat Gott das Verstehen seiner Botschaft an eine Vorbedingung geknüpft. Und die ist dort in Vers 9 genannt. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, das erhalten die, die Gott lieben. Und wenn einer zum Glauben kommen will und sehend werden will, dann braucht er eine Voraussetzung, Gott lieb haben. Ich vergesse das Zeugnis unseres Bruders Damaris nimmer, wie er von der Liebe gesprochen hat. Ob wir einmal zu Jesus so gesagt haben, ich liebe dich. Wie dieses Kind an sein Ohr sich hingekuschelt hat, wie er nach der Reise zurückkehrte. Vater, ich liebe dich. Ich liebe dich einfach so. Und da gibt Gott Erkenntnis. Und das ist nicht ein kühler Vorgang des Intellekts zum Glauben kommen, sondern das geht mit der Liebe einher, dass wir als seine Geschöpfe ihm das sagen dürfen. Das war mein zweiter Punkt. Der erste Punkt war, es muss in der offenkundigen Schwäche geschehen. Das zweite war, wir dürfen vor dem Schwierigen nicht ausweichen. Wollen uns nicht mit Neben- und Randthemen in der Predigt befassen. Wollen uns mit Jesus Christus, dem Gekreuzigten, befassen. Drittens, Gottes Geist wirkt. Es gibt ja viele rührende Bemühungen, ich möchte sie jetzt nicht alle aufzählen, den Gottesdienst attraktiv zu machen. Es ist ja schon wieder vorbei, als in Cannstatt ein Gottesdienst in ein Kino verlegt wurde und das hat dann lange Zeit Schlagzeilen gemacht, das ist wieder gestorben. Man kann Beatband spielen lassen im Gottesdienst, man kann zwei Pastoren hinstellen, die sich unterhalten, aber die Masse ist auch schon wieder alt. An was hängt denn das? Das Verstehen ist dadurch nicht erleichtert. Wir können helfen, wir können mehr Beispiele gebrauchen. Das ist ein Akt der Liebe, dass wir zur Aufmerksamkeit verhelfen. Unsere Konfirmanden sollen nicht einschlafen oben, das gehört zur Predigt, das ist ein Akt der Liebe, natürlich. Aber unser Herr sagt, das soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Und da brauchen wir uns dann nicht fürchten vor den Ohren kritischer Gelehrsamkeit. Es ist nicht unsere Predigt, sondern wir reden von Jesus. Und wir sprechen Menschen auf ihre geheimste Not an. Jeden. Die Hausfrau, den Arbeiter und den Herrn Professor. Dass zwischen ihm und Gott etwas zerbrochen ist. Und das ist nicht eine Frage des Intellekts, sondern eine Frage des Gewissens. Und Paulus sagt an anderer Stelle, gerade im Korintherbrief, wir beweisen uns gut mit unserer Predigt an der Menschen Gewissen. Intellektuell kann man das wegschieben und sagen, es ist Sünde. Aber Paulus sagt, ich rede von dem, was im Leben kaputt ging und wo Schuld vor Gott vorliegt und wo ein Leben verkehrt gelebt war. Daran wird die Frage erkannt, wer Jesus ist. Und das deckt der Heilige Geist bei einem Menschen auf und er redet. Und der Heilige Geist zündet ein Licht an und macht hell. Es war die Erkenntnis Martin Luthers, die von seinen Nachfolgern oft wieder unter den Teppich gekehrt wurde, dass man das Evangelium nur verstehen kann, wenn der Heilige Geist uns erleuchtet. Das ist ein Wort, das wir heute kaum mehr aussprechen. Und wenn Sie die Erklärung Luthers im Konfirmandenunterricht gelernt haben, dann wissen Sie das noch. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet. Und ein Mensch kann die Dinge Gottes und das Evangelium nicht verstehen, wenn er nicht erleuchtet ist, wenn der Heilige Geist ihm nicht dieses Licht aufsteckt. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir heute über die Krise unserer evangelischen Christenheit in Württemberg und in Deutschland nachdenken, dann muss das gipfeln in dieser Frage. Das ist das Zeugnis des Neuen Testaments. Wo kriegen wir die Erleuchtung des Heiligen Geistes wieder her? Haben wir Prediger, die vom Heiligen Geist erleuchtet sind? Ist das die Sorge der Gemeinde? Und unterordnen wir uns diesem Geist Gottes? Oder sind wir die Macher, die alles im Griff haben? Man hat versucht, in der Theologie durch kritische Bibelauslegung und durch liberale Streichung das Evangelium verständlicher zu machen. Man sagt, das sei ein missionarisches Anliegen gewesen der ganzen Bultmann-Schule, in dem das Eigentliche des Evangeliums herausgestellt werden sollte. In der Zwischenzeit ist die ganze Schule ausgestorben. Und am Ende blieb nicht die große Belebung, die man erwartet hat, sondern es blieb die Lehre. Und dass die Kirchen sich heute entleeren, ist eine Not des weggeschnipfelten Wortes Gottes, das man zur Nebensache erklärt hat. Denn wo kein Heiliger Geist ist, wird das Wort Gottes wirklich leer und nebensächlich. Und da kann uns nur die gemeinsame Bitte helfen: Komm, Heiliger Geist. Mit was möchte ich schließen? Ich wollte nicht über andere reden. Ich möchte darüber reden, Sie müssen ein Sehender werden. Und wenn Sie andere zum Glauben führen wollen, müssen Sie an der entscheidenden Stelle mit anderen darüber reden. Und das ist eine Frage, ob das in unserem Leben vor unseren Augen auf einmal gesehen wird. Meine Schuld. Er hat seinen Sohn sterben lassen für mich. Ich habe Frieden in ihm. Und die Freude, alles hat er mir erlassen. Alles, kaum kann ich es fassen. Alle meine Schuld und Sünde trug er dort für mich auf Golgatha. Und das ist dann ein Bekenntnis, das reißt uns keiner weg. Und das ist die Freude und das innere Herzstück des Glaubens. Es helfen keine geistreich funkelnden Prediger, die verdecken das nur. Gottes Geist erforscht alle Dinge, das steht auch hier. So wie ein Mensch das nur selber wissen kann. Und manchmal steht man vor einem anderen Menschen und denkt, der ist mir verschlossen. Ich wollte eigentlich den verstehen, warum der so schweigsam ist. Aber das kann nur sein eigener Geist wissen, was in ihm vorgeht. Und so können wir in die göttlichen Dinge nur eindringen, wenn Gottes Geist, der Geist, der Jesus erfüllt hat, zu uns kommt. Und dann werden uns die Verstehensprobleme weggeräumt. Erst dann. Und dann auf einmal sagen wir, das ist mir kein Problem mehr. Und das verstehe ich jetzt. Und das erkenne ich. Er erleuchte unsere Augen. Er. Dass wir Sehende, Verstehende und Wissende werden. Sonst wären wir verlorene Menschen. Amen. Und beten. Herr, wir danken dir, dass wir dein Wort haben und wir haben das selbst vernommen in unserem Leben, wie dein Wort spricht. In den Stunden, wo uns kein Mensch mehr helfen konnte, wo wir verzweifelt waren, in der Begegnung mit der unheimlichen Macht des Todes, als wir uns von Menschen verlassen fühlten, da war es dein Wort, das uns Leben gab. Und wir konnten glauben auf dein Wort hin. Herr, wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Verzeih uns diese Schuld, wo wir dein Wort gering geachtet haben. Und wenn wir das anderen weitersagen wollen, Herr, dann wollen wir nicht viel darum herum reden. Wir wollen es bekennen und bezeugen und wissen, dass du die Tür auftun musst. Wir wollen mehr beten für die Menschen, für die wir Sorge tragen, weil du sie erreichen kannst und ihnen nahe kommen kannst und ihnen die Augen öffnest. Wir bitten dich auch für unsere Konfirmanden, die vielleicht ganz unfreiwillig dahingeschickt wurden. Lass sie doch erkennen, dass du Herr bist, ihres Lebens. Mach du sie zu Sehenden. Unsere jungen Leute, alle, die zu unseren Veranstaltungen kommen, die Glieder unserer Gemeinde, ja, deine ganze Christenheit. Es ist so viel nur nach dem Namen, auch in unserem eigenen Leben. Herr, rede du direkt zu uns. Rede du durch dein Wort, jetzt auch zu denen, die nicht unter uns sein können, zu denen, die krank und alt sind und an ihr Haus gebunden sind. Sei du jetzt bei ihnen und rede zu ihnen durch dein Wort. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.